Hallo zum ersten Messefazit Gamescom 2017.
Wer ist dieser unbekannte Herr? Ihr kennt seine Stimme nicht, aber ihr kennt ihn alle. Es ist Fabian. Hi. Hast du heute irgendwie die Chance gehabt, mal durch die Hallen zu gehen?
Mal kurz bin ich drüber gelaufen, habe den Leuten über die Schulter geschaut, aber nichts speziell irgendwie angeschaut.
Aha. Okay. Ja, da du so unglaublich gerne vor dem Mikro sitzt, gehen wir jetzt schon mal weiter, oder?
Sehr gut.
Bis du wieder mehr gesehen hast. Wer will denn als nächstes?
Ich will. Ja, also mein bester Termin heute war eigentlich direkt der erste, das war bei Nintendo. Da habe ich eigentlich Super Mario Odyssey sehen wollen, aber das war leider genau dasselbe Material wie auf der E3. Deswegen habe ich mich vornehmlich auf das SNES Mini gestürzt. Und da kann ich nur sagen, also das...
Ist es noch heil?
Es ist noch heil, ja, es war ja gut verpackt, es war ja hinter Plexiglas, oder wie ich gehört habe, wie ich gelesen habe in den Kommentaren, vielleicht war es auch Acrylglas, ja, aber nein, da durften selbst die Nintendo-Mitarbeiter nicht Hand anlegen, direkt an das Gerät, sondern nur an den Controller.
Benjamin. Und lass mich raten, es war so wie letztes Jahr das NES Classic Mini, das, was man in die Hand nehmen durfte, das war nur eine Nachbildung der finalen Konsole, die nicht funktioniert, aber die exakt den Größenverhältnissen entspricht.
Nee, es war gar keine, also es war wirklich die funktionierende, die war dahinter, ist egal. Auf jeden Fall, es wird ein feines Teil, genau wie das NES Mini, genau dieselbe Menüstruktur. Es gibt ein paar Neuigkeiten, jetzt gibt es Rahmen um die Spiele herum, wenn man möchte, dass man nicht nur einen schwarzen Rand hat.
Eine Rückspulfunktion,
die ist echt super. Also da kann man jetzt wirklich, man muss nicht selber speichern, man kann einfach sagen, komm, gerade einen Fehler gemacht im Bosskampf, ich kann jetzt eine Minute etwa zurückspulen und kann dann neu einsteigen, wo ich möchte, wie man es halt von den Codemasters Rennspielen zum Beispiel kennt, auch von Forza. Dann habe ich mir heute bei HTC Vive ein paar Spiele angeschaut und da haben mir vor allem Fallout 4 VR hat mir gefallen. Ja, ich habe da angefangen, wo man aus der Vault halt rauskommt nach dem Atomschlag und ich glaube, es war nicht die richtige Story, weil hier der Roboter, der war nicht in, wie heißt das, der erste Ort, ich weiß es nicht.
Ja, ja.
Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch, muss ich auch sagen, in VR. Wobei die Weitsicht einfach nicht so hinkommt, das merkt man schon, da ist das Display um einiges schlechter als ein scharfer LCD-Monitor oder was auch immer. Man sieht halt einfach die Strommasten zum Beispiel im Hintergrund, die sind ein bisschen verpixelt und so, aber das Mittendrin-Gefühl ist schon sehr, sehr genial.
Das finde ich insoweit spannend, als mein Skyrim-VR-Termin geplatzt ist, weil es irgendwie Bethesda nicht geschafft hat, sich mit Sony abzustimmen. Und ihr kennt mich jetzt nicht als durchsetzungsschwachen Menschen. Ich habe da schon drauf, hier, ich habe einen Termin, hol meinen Standleiter, aber es war denen scheißegal. Die wollten mich dann nur mit Fastpass reinlassen, da hätte ich ins Business Center zurück müssen. Habe ich halt Bethesda angerufen, hey, guck mal, dass beim nächsten Termin nicht dasselbe passiert. Und leider ist es dann halt nichts bei mir geworden. Aber das wäre wahrscheinlich so ähnlich geworden. Ja.
Dafür habe ich Skyrim auf der Switch gespielt, das ist ein ordentlichen Eindruck macht, aber es ist halt Skyrim. Es sieht immer noch erstaunlich gut aus, finde ich, aber ja. Und dann habe ich noch ein VR-Spiel gesehen, das ich noch erwähnen möchte, und zwar The Talos Principle VR. Das finde ich super. Also das ist wirklich dieses Rätseldesign, das gefällt mir. Ich habe einen Abschnitt ganz am Anfang dieser VR-Version gespielt. War kein anspruchsvolles Spieldesign bisher, aber so wie das funktioniert mit VR, da stört mich auch komischerweise kein bisschen die Teleportsteuerung und so. Und das ist schon wirklich toll, nach den Kisten greifen zu können, Sender abzusetzen, wo man möchte und so. Das könnte was werden.
Dann ist als nächstes der Tom dran, unser Messe-Aushilfsmensch, schon zum wiederholten Male.
Genau, zum zweiten Mal.
Und du hast ein Spiel, wo ich echt neidisch bin, auf dich heute sehen dürfen.
Du meinst bestimmt Bravo Team, oder?
Nein.
Okay, ich weiß genau, welches du meinst. Du hast ja gesagt, du hättest es gerne selber gesehen. Es war direkt mein erster Termin heute Morgen.
Nein. Meine ich auch nicht. Ich meine auch nicht Anno 1800. Ich meine natürlich einen Landwirtschaftssimulator.
Aber es war ja gar nicht der Landwirtschaftssimulator. Das war ja das Konkurrenzprodukt. Das war Pure Farming 2018 von den Dying Lights-Machern. Aber es gibt keine Zombies, noch nicht mal Zombie-Kühe.
Okay. Aber erzähl uns von Anno 1800.
Okay, also Anno 1800 heute Morgen oder auf der Gamescom vorgestellt. Ein sehr schönes Spiel, sieht gut aus. Es geht wieder zurück in die Vergangenheit, nachdem die beiden Zukunftsspiele jetzt nicht unbedingt so gut angekommen sind bei den Fans. Man hat angeblich auf die Fans gehört. Die wollten wieder die Vergangenheit haben und die haben sie jetzt bekommen. Es wird aber erst Ende 2018 erscheinen und das liegt daran, dass die Fans...
Ich weiß, woran das liegt. Auch die Jahreszahlen müssen ab jetzt in der Quersumme 9 ergeben.
Jetzt muss ich kurz rechnen.
Nein, natürlich ohne das 2-0 davor, aber...
Es liegt einfach daran, dass die Fans wirklich eingebunden werden sollen. Das ist natürlich viel Marketing, aber es gibt jetzt eine neue Plattform, Anno Union, und da können die Fans jetzt schon spielen und hunderte Stunden und sogar Vorschläge machen. Sind mal gespannt, das sieht ganz schön aus grafisch. Noch besser aus sah allerdings Spellforce 3. Ich habe damals den zweiten Teil viele Stunden gespielt, aber nie durchgespielt. Aber das Neue sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Ich bin mal gespannt auf die Performance, dann wirklich auf modernen Rechnern.
Ist es denn wieder dasselbe Spielprinzip, dass man praktisch so Karten abgrast nach und nach?
Genauso
also
wird es sein.
Also im Echtzeit-Taktik-Stil?
Genauso wird es sein. Also man hat dieses Rollenspielelement drin, man hat seine Heldengruppe, die erzählen halt was, die sind alle sehr unterschiedlich. Das ist wie bei Baldur's Gate, dass die auch einfach so zwischendurch anfangen zu erzählen. Und dann muss man halt Karten aufdecken und Basen bauen und dann gibt es halt Schlachten, angeblich mit bis zu 400 Einheiten auf jeder Seite. Das sind ja schon richtige Massenschlachten. Das sieht sehr schön aus. Und was ich noch bei THQ Nordic gesehen habe, was mir dann weniger gut gefallen hat, ich bin auch schon auf unserer Seite so ein bisschen von einigen Usern dafür gerügt worden, dass es mir nicht gefallen hat, das ist das neue Aquanox. Es liegt aber auch so ein bisschen an der Präsentation. Uns wurde ganz viel Marketing-Sprech da gemacht. Es sei wie Dark Souls, das erzählt man ja heutzutage bei jedem zweiten Spiel, dass es wie Dark Souls ist. Wahrscheinlich erzählen das eben so irgendwelche Leute bei irgendwelchen Sportsimulationen, dass es wie Dark Souls ist. Und es sieht halt sehr träge aus. Ich meine, es spielt halt unter Wasser, aber es war nicht so ganz meins.
Aber wenn es wie Dark Souls ist, erwartet man ein Third-Person-Action-Rollenspiel. Ist es das denn?
Es ist natürlich.
Weil das alte war ja ein U-Boot-Kampfspiel.
Genau, es ist quasi ein Weltraum-Shooter unter Wasser. So wie das alte auch. Und ja, ich bezweifle, dass es so eine richtig große Zielgruppe hat, aber ich wünsche Ihnen einfach viel Erfolg und hoffe, dass es was wird.
Ja. Das waren dann, glaube ich, deine drei Spiele. Wir haben es zwar nicht gesagt, aber also wir stellen alle so drei Sachen vor, um das ein bisschen auch zeitlich im Rahmen zu halten. Und als nächstes ist der Benjamin schon ganz heiß drauf.
Ja, genau. Ich hatte heute so einige Highlights. Ich könnte jetzt mit The Evil Within 2 anfangen, aber darf ich nicht, weil da ist noch ein Embargo drauf. Deswegen schnappe ich mir mein zweites Mega-Highlight, Mittelerde, Schatten des Krieges, das ich sehr ausführlich anspielen konnte. Und das gefällt mir richtig gut. Also ich meine, ich fand den Vorgänger ja schon sehr schön mit dem Kampfsystem und ich finde, sie haben da nicht zu viel versprochen, dass die Spielwelt deutlich schöner ist, dass die Aufgabenvielfalt erheblich größer ist. Allerdings habe ich da so ein bisschen die Befürchtung, ja, jetzt haben sie zwar mehr Aufgabenvielfalt, die Spielwelt ist wesentlich größer und jetzt stopfen sie halt einfach die Spielwelt mit zwar mehr unterschiedlichen Aufgaben, aber eben auch genauso dann voll. Aber zum Beispiel diese Belagerungsangriffe, wo man dann seine eigene Armee mit reinbringt, das hat mir schon richtig gut gefallen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben sie das Nemesis-System, das ich im Vorgänger ja tatsächlich relativ enttäuschend fand, zum einen eben auf den eigenen Spieler, was den Aufbau der eigenen Armee angeht, ausgebaut und auch ansonsten in vielen Facetten aus meiner Sicht deutlich verbessert. Also da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und sehr positiv überrascht hat mich auch Black Mirror bei King Art, beziehungsweise halt auch bei THQ Nordic habe ich mir das angeschaut. Und ja, gut, ich meine, sie verzichten halt auf Rätsel, aber die Story ist vielversprechend und vor allem atmosphärisch finde ich das richtig, richtig gut. Also gerade was die Inszenierung angeht, kann man jetzt natürlich drauf spekulieren, dass wir das Spiel anfangen. Mal sehen, ob sie das auch konsequent dann über das ganze Spiel durchhalten. Das A auch nur Mid-Price ist, 30 Euro, beziehungsweise 40 auf Konsole. Und das ungefähr 10 Stunden Spielzeit bieten soll. Und ich werde da die Rätsel, die es natürlich hier und da trotzdem geben wird, nicht allzu sehr vermissen, glaube ich. Da freue ich mich sehr drauf. Und auch den Indie-Sektor hier nicht zu unterschlagen, das war tatsächlich sogar das erste Spiel, was ich mir heute angeschaut habe, Memory of Us. Das ist so ein bisschen wie Valiant Hearts, also hier von Ubisoft das Spiel, halt ein Side-Scroller. Rätsellastig, auch ein paar Minispielartige Geschichten drin. Und was ich da einfach sehr gut finde, ähnlich wie das bei Valiant Hearts auch der Fall war, dass da halt einfach wirklich Spiel und Kunst, kann man eigentlich gar nicht sagen, welche Seite überwiegt denn da jetzt eigentlich. Es verschreibt sich da halt einem ernsten Thema. Da geht es im Prinzip, ist ein polnisches Entwicklerstudio, das da sehr ausführlich die Besatzungszeit während des Zweiten Weltkriegs thematisiert. Und ich meine, wir wissen ja alle, das war gemeinsam mit den Russen, aber vor allem waren es ja die Deutschen, da ist ein Fünftel der polnischen Bevölkerung ums Leben gekommen allein in dieser Zeit. Das sind gewaltige Zahlen und aber es wird eben nicht so explizit gezeigt, sondern halt einfach wirklich stimmungsvoll und so ein bisschen verspielt fast, kann man sagen. weil die Nazis sind halt Roboter und so Hakenkreuz und sowas, gibt es dann eher nicht, eher so anspielungsmäßig dann halt die Sachen. Ja, das war's im Prinzip, was meine Highlights angeht. Und dann würde ich sagen, geht's weiter mit Jörg.
Jo, ein Fünftel der polnischen Bevölkerung, finde ich, ist eine interessante Zahl, ist mir so nicht bekannt. Vielleicht enthält die sowohl die von den Russen umgebrachten polnischen Offiziere als auch die von den Deutschen umgebrachten polnischen Juden, vermute ich mal, so Warschauer Ghetto und so weiter. Aber zu einem weniger ernsten Thema bei mir, meine drei Highlights waren zum einen das Yakuza 6, das ich zum ersten Mal in Englisch spielen konnte und das sich wirklich sehr gut anlässt. Ich habe auch kürzlich in unserem neuen Videoformat behauptet, dass das wohl dieselbe Engine sei wie bei Kiwami, aber die ist doch nochmal ein gutes Stück schöner. Also ein merkliches Stück, die von Yakuza. Und was da vor allem ich überraschend und gut fand, war, dass die Kämpfe jetzt nicht mehr auf solche künstlichen Arenen beschränkt sind innerhalb der Open World, sondern dass man wirklich rumlaufen kann. Also ich habe aus Versehen so einen dicken Gangster durch die Eingangstür eines Kombinis geworfen und ich konnte dann in den Kombini rein und ihn dort finishen. Und da geht man ja auch rein, um einzukaufen. Also das gab es bislang nicht. Oder dass man Treppen hoch die Leute treiben kann oder auch mal weglaufen kann, wenn der Kampf schon begonnen hat. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich will das Ding spielen. Und da ich allein in dieser halben Stunde war in dem Raum, die haben mich einfach da reingesetzt und spielen lassen, war ich schon kurz versucht, die PlayStation unter den Arm zu nehmen und rauszurennen. Aber wahrscheinlich hätte man mich bei Deep Silver dann auf der Flucht von hinten niedergestreckt oder so. Dann habe ich tatsächlich endlich mal Detroit Become Human gespielt, also sowohl präsentiert bekommen als auch gespielt, insgesamt eine gute Stunde lang. Und das hat mich also teilweise emotional wieder wirklich mitgenommen, wenn da so ein wild gewordener Androide, ein kleines Mädchen, übers Dach hält und es geht 10 Stockwerke tief nach unten und die schreit wie am Spieß. Da kann man einfach gar nicht ruhig bleiben, finde ich, als Spieler oder zumindest als Familienvater-Spieler. Das geht einem schon an die Nieren. Gleichzeitig versuchen sie mir spielerische Elemente einzubauen und zwar so im Stil von Batman VR, dass man so Kriminalfälle nochmal abspielen lässt und dann innerhalb der Rekonstruktion die Kameraperspektive wechselt und Dinge finden muss, die einem dann Hinweise geben, die einem dann eine größere Lösungschance für den anstehenden Konflikt eben mit diesem wild gewordenen Geiselnehmer geben. Ich bin noch nicht ganz sicher, diese Szene fand ich sehr gut. Also da fand ich es auch nicht aufgesetzt, da erst nach Hinweisen zu suchen, weil man will ja wissen, mit wem man es zu tun hat, ob der bewaffnet ist und so weiter. Bei einer zweiten, längeren Szene fand ich es dann eher gestreckt, dass man da eine Drohne runterholen musste vom Himmel, so eine Polizeidrohne, indem man irgendwie zig Wege ausprobiert in so einer Art Simulation, wie man an die rankommt. Das fand ich eher, ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber so die Grundidee, frei nach Blade Runner, dass es da Androiden gibt, die Sklaven der Menschen, die im Prinzip denken, fühlen und handeln, aber halt nur Sachen sind rechtlich und auch so behandelt werden. Und dass man dann drei verschiedene von diesen Androiden spielt und quasi versucht, Mensch zu werden, eine Revolution zu starten, auch die Einflussmöglichkeit wohl hat durch Spielen durch, wird es eine friedliche Revolution oder eine kriegerische. Das fand ich doch schon alles höchst interessant und ich hoffe, dass die Jungs und Mädels von Quantic Dream das schnell zu Ende programmieren. Ich will das spielen. Ja, und das dritte Highlight war ein technisches von einer Firma aus Beijing namens TPCast und die haben tatsächlich ein funktionierendes Drahtlos-Modul für die HTC Vive. Das wird so oben in den oberen Kopfstrap wird das so eingefädelt und sendet dann auf einer 60 GHz Frequenz oder Megahertz, ich kenne mich nicht aus bei solchen Sachen, Point-to-Point, das heißt nur zu einem Empfangsgerät, das halt auch nur ein paar Meter entfernt ist. Und dadurch schießen die unglaubliche Datenmengen unkomprimiert. Also die meisten Drahtlos-Systeme arbeiten mit Komprimierung, um halt nicht so viel Daten übertragen zu müssen. Und die übertragen wirklich alles unkomprimiert und behaupten, sie seien lag-frei. Ich habe das mit zwei Spielen ausprobiert. Das war jetzt so ein Boxing-Spiel, eigentlich recht gut. Und das hat auch davon profitiert, dass ich mich ohne Kabelsalat frei im Raum bewegen konnte. Überhaupt dieses, also Christoph steht neben mir und der kennt das, dass man so beim HTC Vive-Spielen so mit dem Fuß nach hinten wischt. Ja,
das habe ich heute auch wieder gemacht.
Ja, Zeit, klar. Ob man da nicht gleich übers Kabel
fällt. Man hat da irgendwann so ein bisschen das Gefühl für, wo die Beine sind.
Und so, ja, aber trotzdem ist es ständig so. Nervig, genau. Und das hast du definitiv nicht mehr. Es ist zwar nicht völlig kabellos, weil sie haben aktuell so ein Batteriepack, das du dir als Gürtel umschnallst quasi und da führt dann halt hinten ein kurzes kurzes Kabel hin, aber ja, du hast definitiv nichts an den Füßen. Ja. Und sie sind wohl auch dran an einer Version mit nicht 5 Stunden Laufzeit, wie die, die ich heute ausprobiert habe, sondern mit 2 Stunden Laufzeit, wo quasi der Akku hinten am Hinterkopf irgendwo hängt und relativ leicht ist.
Aber ja, klar, ja. 2 Stunden
sind klein. Und also das fand ich hochinteressant und ehrlich gesagt, das ist eigentlich, also entweder so oder gar nicht. Also das ist wirklich eine massive Verbesserung. Und wenn es in der Praxis so das gut klappt, wie heute ausprobiert.
Ist ein Zusatzmodul, oder?
Ja, ja, das hat nichts mit HTC Vive zu tun.
Weißt du den Preis?
Nee, das haben sie nicht verraten. Also ich darf einige Sachen noch nicht verraten, die ich schon weiß. Zum Beispiel, wer den Vertrieb übernimmt in Europa. Aber warum auch immer das ein Geheimnis ist, aber geschenkt, das wird man in einigen Tagen dann wissen, wenn die Pressemitteilung kommt. Aber den Preis wollten sie nicht verraten. Allerdings rauskommen soll es noch zu Weihnachten und angeblich, man weiß nicht, ob solche Versprechungen was wert sind, schon in einigen Wochen das Testmuster zu uns kommen. Weil das ist wirklich, also du wirst es sehen. Und mich würde wundern, wenn HTC Vive nicht in der nächsten Inkarnation der Karte das anbieten würde. Karte der Brille anbieten würde.
Ja.
Und insoweit sind wir jetzt auch schon am Ende. Wie gesagt, ein bisschen Schweinsgalopp, die 3 wichtigsten Sachen jeweils und verabschieden uns 5-stimmig bis morgen mit einem kräftigen Tschüss.